Es ist Freitag und wir sind in der KW12. Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Ihr müsst jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen stark sein, zumindest wenn ihr es nicht ganz so haltet mit Adidas, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht auch mit der Farbe Rosa. Das werden wir jetzt alles sehen. Von daher, da ist jetzt am Anfang ziemlich viel geboten in unterschiedlichsten Kategorien. Ich habe aber hinten raus auch noch zwei schöne Fundstücke auf jeden Fall dabei und auch noch ein paar andere Themen. Also, los geht's! Wir starten hiermit.
Die Überraschung der Woche.
Und da war dann schon ein bisschen Überraschung für mich auch nochmal angesagt, wie ich ja eben deine Kategorie schon angedeutet habe. Und zwar war es so, dass Adidas und der DFB jetzt die zweite gute Kampagne zum Thema Trikot rausgebracht haben. Allerdings ging es jetzt spezifisch um das rosa Trikot, also das Auswärtstrikot kann man sagen, was die deutsche Fußballnationalmannschaft dann bald anziehen wird. Also die Männer zumindest jetzt gerade bei der Europameisterschaft natürlich, aber auch bei den jetzt vor uns liegenden Testspielen. Und dort habt ihr vielleicht mitbekommen, dass es Diskussionen gab, weil die Fußballnationalmannschaft, also insbesondere die Männer, doch jetzt sich wagen, auf rosa bei der Trikotwahl zu setzen, was dann schon zu vielen Diskussionen geführt hat, wo dann ganz, ganz viele Männer vor allen Dingen auch anscheinend provoziert waren, dass das doch keine männliche Farbe sei und dass es überhaupt irgendwie auch ein Bruch mit Deutschland sei und Schwarz-Rot-Gold wird irgendwie abgeschafft und stattdessen ist rosa dabei etc. Also es gab irgendwie schon so erwartbare Reaktionen im Social Web. Das Spannende und die Überraschung war aber allerdings, was die Fußballnationalmannschaft gemeinsam mit Adidas und der entsprechenden Agentur umgesetzt hat. Und zwar haben sie das antizipiert, dass natürlich das rosa Trikot erstmal nicht gut ankommen wird und haben dazu schon einen Spot im Vorhinein gedreht, den sie dann gebracht haben, nachdem das Trikot eben schon draußen war. Und da gab es dann einige Protagonisten, wie zum Beispiel auch Lena Gerke, die dann gesagt hat, das ist kein Fashion Piece, sondern Fashion Statement oder auch ist das ein Frauentrikot. Und da wird dann auch eine Fußballnationalspielerin befragt, die dann sagt, nee, für sie sieht das nicht nach 8 EM-Titeln aus. Das ist mal ein kleiner, ja, ich sag mal, kleiner Schlag für die Männer, weil die ja nicht ganz so viele EM-Titel haben wie die Frauen als Beispiel. Und es gab auch noch weitere sehr gute Reaktionen, wie zum Beispiel auch von Rudi Völler, der dann gesagt hat, das ist auch ein Trikot für Legenden. So oder so, es ist ein wieder sehr humorvoller oder ich sag mal lockerer Spot, der sehr schön mit dem Thema Ironie oder auch dieser Schlagfertigkeit auch so ein bisschen spielt. Also man nimmt sich selber ein Stück weit auf die Schippe, ist dadurch allerdings so ein bisschen in einer, ja, sehr gehobenen Position oder erhabenen Position, weil man sich eben selber so in diese Lage versetzt dann letztendlich. Und das ist dann wiederum ja einer der wirkungsvollen Themen, die hier in diesem Spot einfach rüberkommen, wo man merkt, okay, da hat sich jemand sehr, sehr viel Gedanken gemacht und wusste, wie gesagt, was passieren wird und hat sich dadurch auf einer erhabenen, guten Position dann auch positioniert. Was schön war, muss ich dazu noch sagen, habe ich letzte Woche auch vergessen, die haben unter beide Spots ja auch zur Veröffentlichung des letzten Trikots Major Tom, so eine etwas modernere Version von Major Tom gespielt und die fand ich mal nebenbei schon alleine eine Erwähnung wert. Und zusätzlich zum Thema auch Überraschung, also es war einfach so, dass erstens dieser Spot extrem gut ankam bei vielen, das heißt also dort hat man es, genau wie ich letzte Woche schon gesagt habe, geschafft wieder so Sympathie und eine positive Resonanz hervorzurufen, was bei der Nationalmannschaft ja nicht immer der Fall ist. Und nebenbei hat man auch noch anhand der Zahlen, die dann kursierten, auch gesehen, dass das Video anscheinend sehr gut ankam, weil bei Instagram wurde es schon 1 Million Mal aufgerufen und zwar nur in der ersten Stunde. Und nach 24 Stunden war es dann so, dass dann sogar noch weitere 4 Millionen Views hinzukamen. Also auf jeden Fall sehr schöne Möglichkeit. Übrigens noch dazu, das habe ich vergessen, auch gute Reaktionen auch vom DFB-Account anscheinend, weil viele auch gesagt haben, ja, müsst ihr euch jetzt schon rechtfertigen für ein Trikot. Also haben das auch versucht zu kritisieren und da hat der DFB dann ganz schlagfertig gesagt, nee, es war Antizipation und nicht Rechtfertigung. Also ganz gute Idee, wie ich finde, und ganz gut gemacht hier einfach vom DFB mit dem Thema rosa Trikot. Und dann kommen wir jetzt schon zum
Gewinner der Woche.
Und da ist das rosa Trikot nochmal und zwar auch als Gewinner und zwar noch ganz kurz ergänzt, das habe ich extra in die andere Kategorie gepackt. Es ist jetzt bereits das erfolgreichste Auswärtstrikot, was jemals gemacht wurde, gemessen an dem Verkaufsstart. Und zwar hat dazu ja Adidas nochmal rausgegeben, die haben zwar keine genauen Verkaufs- und Umsatzzahlen genannt, aber sie haben bereits gesagt, dass es noch nie einen so großen Run auf ein Auswärtstrikot gab. Das heißt also auch gemessen daran war anscheinend diese Idee mit diesem rosa Trikot ganz gut. Jetzt hätte hätte ich mir nur noch am Ende gewünscht, dass das rosa Trikot nicht nur ein Kommerzzeichen ist oder irgendwie ein Zeichen ist, das man besonders versucht jetzt irgendwie zu verkaufen und so weiter, sondern dass dahinter auch wirklich eine Art von antizipierten oder eher besser gesagt verfolgten Change vielleicht dazu kommt. Von daher, wenn dieses Zeichen jetzt auch noch richtig ehrlich wäre und dahinter noch richtig was bewegt werden würde, dann wäre es mir sogar noch lieber. Aber trotzdem Gewinner, eben aufgrund dessen, dass diese Strategie offensichtlich voll aufgegangen ist. Und dann kommen wir zum
Verlierer der Woche.
Und das ist auch in diesem Kosmos. Also ihr müsst jetzt schon bei den Kategorien genau aufpassen, was ich hier sage, weil der DFB ist der Verlierer. Adidas eben der Gewinner, gemeinsam mit dem DFB auch und Überraschung der Woche. Aber der DFB ist auch Verlierer diese Woche. Und zwar, weil mitten in diese ganzen Sympathiebekundungen und diese großartigen News, die ich hier gerade schon verteilt habe, kommt eine echte Schocknachricht, muss man sagen, wenn man es einfach aus der Markensicht von unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Und zwar, der DFB wechselt ab 2027 zu Nike als Ausrüster und hat mit Nike einen Vertrag bis 2034 unterschrieben. Es gab dazu eine Ausschreibung und es wurde auch jetzt in der Kommunikation dieser wirklichen Schocknachricht, insbesondere für Adidas natürlich auf der einen Seite, aber vielleicht auch für ganz, ganz viele hier in Deutschland, die dann schon sehr überrascht waren. Und wie kann denn eigentlich die deutsche Fußballnationalmannschaft, also unser Stolz sozusagen, nicht immer sind wir ganz stolz, aber trotzdem natürlich ein großer Teil von uns hier, dass die dann zum Amerikaner wechseln und dann sowohl Puma als auch Adidas so ein Stück weit links liegen lassen. Das war dann schon eine echte Überraschung. Und dazu wurde dann dargestellt, dass es sich um eine offizielle Ausschreibung handelte. Und es war eine diskriminierungsfreie Ausschreibung, wo Nike anscheinend mit Abstand das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. Ich stelle allerdings jetzt fest, man könnte jetzt meinen, dass Adidas der Verlierer ist, weil sie jetzt an Nike praktisch diesen Ausrüstervertrag eben verlieren. Allerdings ist für mich mit Abstand der DFB der Verlierer. Erstens die Begründung, ja okay, Ausschreibung wunderbar, diskriminierungsfrei, offiziell wirtschaftlichstes Angebot, alles verstanden. Aber da muss man sich vielleicht überlegen, wie kann man denn eine Ausschreibung auch so machen? Und ich sage nicht, dass das vorher getürkt sein soll, sondern dass man auch vielleicht qualitative Kriterien dort mit reinnimmt und nicht nur das wirtschaftliche. Und natürlich ist die Partnerschaft zwischen Adidas und der deutschen Fußballnationalmannschaft, ich meine, das ist einer der stolzesten, größten Marken, die wir in Deutschland haben. Und dass man dann es nicht schafft, ein qualitatives Kriterium mit einzubeziehen, was eben auch einen finanziellen Wert am Ende darstellt, weil diese Kooperation natürlich eine ganz andere, sag ich mal, Werbe vielleicht Möglichkeit auch hat, als wenn man jetzt mit einem amerikanischen Hersteller zusammenarbeitet, dass man das vielleicht nicht so betrachtet hat in dem Zuge. Und weiterhin stelle ich mir die Frage, jetzt hat man gerade Sympathien hier generiert, ganz, ganz viel positive Resonanz generiert. Und genau mitten in diese positive Aufbruchstimmung, die so noch ein ganz, ganz zartes Pflänzchen ist, wie ich finde, kommt jetzt diese Nachricht, die zu unglaublich schnellen Reaktionen und vor allen Dingen negativen Reaktionen im Web geführt hat, weil viele eben sofort gesagt haben, wie kann denn das eigentlich sein, dass wir als deutsche Fußballnationalmannschaft oder als DFB, es geht ja um den kompletten Verband, dass der dann zu einem Amerikaner wechselt. Und da muss man sich dann auch die nächste Frage stellen, wenn es vielleicht ein finanziell beeindruckendes Angebot von Nike war, ist dann die Frage, was ist denn mit dem Markenwert vom DFB als Beispiel? Weil auch das hat jetzt eine direkte Implikation auf Sympathie als Beispiel, einer der Treiber für den Markenwert, auf ja diese ganze positive Resonanz, die sofort jetzt eben wegfällt aufgrund dessen, dass man jetzt von Adidas zu Nike 2027 wechselt. Also hat das eigentlich mal jemand berechnet, was das denn vielleicht auch bedeutet und wie viel das vielleicht dann auch wert ist, auch wenn Nike vielleicht jetzt aktuell etwas mehr zahlt oder demnächst etwas mehr zahlen wird. Nächstes Thema, warum der DFB der Verlierer ist, neben diesem zarten Pflänzchen, was sie direkt wieder totgetreten haben, der DFB unterstreicht ganz klar, es geht um Kommerzialisierung. Sofern nichts überraschend. Wir wissen vielleicht mehr oder weniger alle, dass es beim Fußball um Kommerz auch geht. Aber das jetzt so deutlich zu machen, indem man sich, wie gesagt, für das wirtschaftlichste Angebot entscheidet und 70 Jahre lang Historie und Geschichte und Wert etc. jetzt irgendwie, naja, zumindest einen gewissen Bruch da reingibt. Also da frage ich mich auch, ob man sich über dieses Zeichen eigentlich so wirklich ganz bewusst ist. Und der letzte Punkt, warum der DFB auch der Verlierer ist, ist einfach das Zeichen dafür, dass man offensichtlich Misswirtschaft betrieben hat, wenn man dermaßen sich auf das wirtschaftliche Angebot eingeschossen hat. Also für mich der DFB hier aufgrund dieser 4-5 Argumente, die ich genannt habe, ganz klarer Verlierer der Woche. Und es geht weiter hiermit.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und jetzt müsst ihr stark bleiben, weil es geht nochmal um die Nationalmannschaft, schon wieder aus einer ganz anderen Perspektive in gewisser Weise. Und zwar hat die Nationalmannschaft jetzt, wenn wir schon beim Thema Kommerz sind, auch noch bekannt gegeben, dass sie eine Kooperation mit TikTok im Rahmen der Europameisterschaft jetzt gerade umgesetzt haben und geplant haben. Und zwar geht es natürlich darum, dass TikTok jetzt die deutsche Nationalmannschaft dabei begleiten soll, eben ja noch mehr Nähe zu den jüngeren Generationen zu gewinnen und vor allen Dingen in unterschiedlichster Form dann auch Content zu entwickeln, darzustellen und vor allen Dingen natürlich zu verbreiten über die eigene Plattform. Und fernab der Kommerzialisierung, die man jetzt hier auch nochmal offenkundig macht, was aber, ja, wie gesagt, normal ist und okay, ich bin ja jetzt kein Fußballromantiker vor dem Herrn, ich verstehe das schon, die Geschäfts-, ja, ich sag mal, Zusammenhänge im Hintergrund da trotzdem, aber neben dem, wie gesagt, das ist jetzt nochmal ein weiteres Zeichen für das Thema Kommerz, ist, was ich gerade gesagt habe, ist es aus meiner Sicht trotzdem eine gute Kooperation, weil TikTok hat bereits bewiesen, dass sie es schaffen, so Marken, die so ein Stück weit ein Ticken zu alt sind, dass sie es schaffen können, diese auch zu verjüngen. Bestes Beispiel habe ich letztes Jahr im Podcast ja auch dabei gehabt, war das Thema Eurovision Song Contest, wo wir in Deutschland auch immer so unsere Herausforderungen mit haben. Aber was man feststellen musste letztes Jahr, weil TikTok ja ebenfalls Entertainment-Partner vom Eurovision Song Contest war, dass sie es dort geschafft haben, einen kleinen Buzz auch zu kreieren für dieses Thema. Und Ähnliches könnte ja mit der Nationalmannschaft ebenfalls auch passieren. Und das haben sie jetzt offensichtlich auch vor. Und deswegen glaube ich auch, dass das gut funktionieren wird. Das Einzige, was man dazu sagen muss, ist, am Ende bleibt Fußball Ergebnissport und ich bin mal so ein bisschen gespannt, je nachdem, wie es sich bei der EM jetzt gestalten wird, dann auch, wie wird das vielleicht auch nochmal zu einem Bumerang, wenn man da so den unterschiedlichsten Content auch verbreitet hat. Das ist ganz schnell gemacht, wenn man da nicht erfolgreich ist, dass da irgendwelche Memes mit irgendwelchem Content dann auch gemacht wird. Und der Punkt, um das ganze Thema DFB jetzt hier auch mal abzuschließen. Es ist Kommerzialisierung, wie ich eben schon gesagt habe, aber wenn der DFB es nicht schafft, dringend eine Balance hinzubekommen zwischen dem Kommerz, der Werbung und allem Möglichen und den sonstigen Leistungen, damit meine ich gar nicht unbedingt nur das, was auf dem Fußballplatz passiert, das ist auch zentral, sondern dass sie es schaffen, auch eine echte Nähe wieder zu den Fans aufzubauen und diese Nähe muss anders gestaltet werden oder anders organisiert werden als nur über irgendwie soziale Medien, sondern zum Beispiel auch wieder das öffentliche Training gut ist, dass man sich Zeit nimmt für die Autogramme, dass man irgendwie die Zeit hat, sich auch wirklich in der Realität mit den Menschen auch wieder oder besser gesagt mit den Spielerinnen und Spielern zu verbinden, dann kann das funktionieren, dieser Balanceakt. Aber der DFB muss endlich verstehen, dass man das eben in Einklang bringen muss, was man draußen kommuniziert, was man auch in der Werbung darstellt und so weiter und dass man trotzdem diese Nahbarkeit eben nicht nur über soziale Medien herstellen kann, sondern eben auch unbedingt auch über andere Möglichkeiten. Und ich meine, man hat Fußball, man hat eins der emotionalsten Produkte und diese Möglichkeit muss man eben nutzen, um wie gesagt diese Nähe auch fernab der sozialen Medien auch über Training, über Fußball, über das, was auf dem Platz passiert, eben auch herzustellen. Und ich glaube, das ist noch nicht ganz durchgedrungen beim DFB. Von daher bin ich gespannt, wie sie das jetzt in Zukunft managen werden. Und wir haben eine Kategorie nochmal.
Die Überraschung der Woche.
Und zwar kam da jetzt raus, zumindest nach Bloomberg, dass Apple anscheinend mit Google verhandelt, was das Thema Integration von KI-Technologie angeht. Und das passt zu dem, was ich hier vor 4-5 Wochen mal dabei hatte, wo ich ja gesagt habe, dass Apple offensichtlich, und das haben sie auch der selber schon mehr oder weniger zugegeben, über die Taten, die sie zumindest da gerade vollbringen, dass Apple beim Thema KI ein bisschen hinten dran ist und jetzt gleichzeitig den Druck bekommt, über OpenAI von Microsoft natürlich. Und deswegen jetzt Google und Apple anscheinend auch überlegen, wie können sie denn vielleicht auch ihre gemeinsamen Stärken auch nutzen. Was aber allerdings anscheinend geplant sein könnte, ist, dass Apple eben drüber nachdenkt, Gemini, eben das KI-Programm von Google, mit auf das Handy zu integrieren und dadurch eben auch eine gewisse Reichweite zu bekommen. Und Google sei anscheinend auch nicht abgeneigt dessen, weil eben genau das die Möglichkeit wäre, das noch weiter rauszubringen und dadurch eben so ein bisschen gegenüber OpenAI auch eine entsprechende Phalanx zu bilden. Und das ist jetzt die Idee, also zumindest eine Überraschung für Apple, dass sie da nicht selber investieren, sondern sich auch an einen der sozusagen Konkurrenten und größten Partner wenden, mit der Idee, sie irgendwie dort auch mitzunutzen, dadurch, wie gesagt, so eine Phalanx gegen OpenAI und Microsoft zu gründen. Und weiter geht's hiermit.
Die gute Nachricht der Woche.
Und da sind wir bei Reinhold Wirth angekommen, der ja auch gerne Schraubenkönig genannt wird. Er ist ja Unternehmer, eben beim bekannten Unternehmen Wirth nach ihm benannt. Ja, und Reinhold Wirth hat eigentlich ein bisschen auch das gemacht, was ich gefordert habe hier vor einigen Wochen. Auch er hat sich nämlich Gedanken gemacht, sag mal, wie schaffe ich es denn eigentlich, Menschen sozusagen zu aktivieren und zu bewegen und sich vielleicht auch aufzustellen und zu positionieren gegen Rechtsextremismus, für Demokratie, gegen die AfD unter Umständen, beziehungsweise er hat ziemlich deutlich sogar auch gesagt. Und das war auch genau das, was ich ebenfalls vor ein paar Wochen ja, wie gesagt, gesagt hatte. Wir müssen eben darüber nachdenken, ich sag mal, individuelle Maßnahmen, Aktivitäten und Taten auch umzusetzen, beziehungsweise zu zeigen. Und das ist dann eben aus meiner Sicht wirksamer als das besagte Logo auf der Plakatwand, wo man irgendwie dann unter vielen ist. Man muss eben genau über diese ganz, ganz individuellen, auch zu sich oder zu einer Person passenden Maßnahmen nachdenken. Und genau das hat Reinhold Wirth gemacht. Er hat nämlich einen Brief an seine Beschäftigten in Deutschland geschrieben, einen ganz persönlichen Brief, 5 Seiten anscheinend. Und das hat jetzt insgesamt 25.000 Beschäftigte erreicht. Ich stelle mir, wie gesagt, die Frage, wie viele so eine Logowand erreichen, was das überhaupt mit jemandem tut. Aber wenn du so einen 5-seitigen Brief bekommst von deinem Chef, von deinem ehrwürdigen Gründer, ja, von dem, wo man schon manchmal auch auch noch nach wie vor wahrscheinlich hochschaut, dann ist das, glaube ich, schon was anderes. Insbesondere, wenn dieser Brief nicht irgendwie, ich sag mal, vom Anwalt geschrieben ist, sondern schon mehr oder weniger von Herzen kommt, weil das konnte man an der Art und Weise auch schon sehen, weil, wie auch beschrieben wurde, hat Reinhold Wirth seinen ganz eigenen Stil eben auch reingebracht. Er hat zum Beispiel auch, und daran erkennt man dann die Authentizität dieses Briefs, dass er auch gesagt hat, die Koalition, also die Ampelkoalition, würde aktuell schon teilweise wie so ein Hühnerhaufen wirken. Also sie würden durcheinander rennen wie bei einem Hühnerhaufen. Aber dennoch hätten sie das ein oder andere positive Gesetz mit auf den Weg gebracht. Und diese Authentizität, sowohl ganz ehrlich von der Leber weg mal zu sagen, was man von der Koalition hält, aber auf der anderen Seite auch ganz souverän und durchaus einfach mal das zu beleuchten, was vielleicht auch gut vorangeht. Daran spürt man eben, das war ein ganz persönlicher Brief. Und dieser Brief, nochmal um es deutlich zu machen, ja, das Ziel verfolgt, die Mitarbeitenden darauf hinzuweisen, noch bitte die AfD nicht zu wählen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist etwas Wirksames, woran man dann sieht, in welche Richtung es gehen sollte. Und das ist so eine ganz, ganz individuelle Kommunikationsmaßnahme, von der man sich eine Scheibe abschneiden sollte, wenn man denn so viel ja, Bewegung oder beziehungsweise vielleicht auch Einfluss hat wie Reinhold Wirth. Also in dem Sinne hier eine gute Nachricht, die Reinhold Wirth hier umgesetzt hat. Und dann kommen wir zur Abschlusskategorie.
Die Fundstücke der Woche.
Und da sind wir bei unseren Freunden von Nucao. Die sind ja Startup bzw. Scale-Up und sind als erster Schokoladenhersteller in Deutschland übrigens auf umweltfreundliche Papierverpackungen für das gesamte Sortiment gegangen. Unter anderem ist ja Nucao auch für ja nachhaltige Schokolade durchaus eben bekannt. Ich habe sie ja vor ein paar Monaten hier dabei gehabt mit ihrer großartigen Werbung, wo sie sich sehr, sehr kantig und sehr klar auch positioniert haben, mit so einem Potpourri in diesem einen Spot innerhalb von 30 Sekunden unheimlich viele gute Botschaften gesetzt haben. Und habe ja nachhaltig gelobt. Vielleicht werden wir sie demnächst auch mal im Beyond dabei haben, um das nochmal weiter zu vertiefen. Aber jetzt kommen wir erstmal auf die aktuelle Idee, was sie hier in die Fundstücke reingespült hat. Und darum geht es nämlich bei dem folgenden Thema. Und zwar konnten vielleicht ein paar Menschen in Berlin oder Bremen, wenn sie irgendwie Sightseeing gemacht haben oder ähnliches, konnten die vielleicht sehen, dass so die bekannten, na ich sag mal, Sehenswürdigkeiten in Berlin und in Bremen eingepackt waren von Papier. Also stellt euch vor, dass die bekannte Skulptur der Bremer Stadtmusikanten ist komplett eingepackt mit Papier. Ja, habt richtig gehört, so weißem Papier. Und dann mit einem Hinweis, mit einem ganz, ganz kleinen Plakat, wo eben draufsteht, dass das jetzt von Nucao kommt, mit dem Hinweis sozusagen, wie bescheuert ist es eigentlich, Sachen irgendwie in Papier sozusagen einzupacken. Zumindest, wenn es an der falschen Ecke passiert. Und darauf wollten sie eben hinweisen. Papier ist nicht überall gut, allerdings bei Verpackungen ist es vielleicht eine gute Idee, gerade wenn man auch Schokolade zum Beispiel einpackt. Und genau das war eben auch die Idee, dass man eben gesagt hat, man möchte eben auf die unnötigen Verpackungen der anderen Hersteller eben auch hinweisen und stattdessen gleichzeitig deutlich machen, bei Nucao ist das Ganze eben in Papier eingepackt, eben die Schokolade. Und auf den Punkt gebracht kann man das dann zum Beispiel an diesen Plakaten, wie auch beim Berliner Bär, da war es nämlich auch, der war auch in Papier eingepackt, das war übrigens eine Guerilla-Aktion, wohlgemerkt, kann man sich wahrscheinlich denken, und da stand da drunter an dem Plakat, bescheuert beim Berliner Bär, genial bei Schokolade. Und genau darauf möchte man eben hinweisen, wie gesagt, Plastik und Aluminium vielleicht eher weniger, stattdessen einfach auf eine gute Verpackung von Papier. Und gleichzeitig haben sie dann auf den Papierhersteller Köhler Paper Group hingewiesen, der genau das eben für die Schokolade entwickelt hat, mit dem gleichen Ziel natürlich die Schokolade so gut wie möglich zu konservieren. Das heißt, wenn es bei Nucao geht, warum soll es denn nicht bei anderen auch gehen? Das so die Idee und der Hinweis hinter dieser schönen, fundstückartigen Guerilla-Aktion. Und dann kommen wir noch zu Gustavo Gusto, ja auch einer so der Rebellen oder vielleicht einer der Revolutionäre in der Kategorie der Pizzabäcker, weil sie ja eine Pizza gemacht haben, die praktisch das Ziel verfolgt, eigentlich genauso zu schmecken wie beim Lieblingsitaliener nebenan und dann trotzdem aus der Tiefkühltruhe kommt. Und genau die haben jetzt mal wieder eine spannende Kooperation auf die Beine gestellt und zwar im Rahmen von Ghostbusters. Da kommt nämlich jetzt ein neuer Film bald raus und deswegen haben sie sich mit Sony Pictures zusammengestellt und haben eine Ghostbusters Pizza gemacht, die so ein bisschen im New York-Style daherkommt mit der Idee, dass die Ghostbusters ja immer New York spielen und dort ist dann Tomate, Mozzarella, Cheddar und Pepperoni-Salami drauf und dann ganz bewusst allerdings zwar American Style genannt, allerdings trotzdem bleibt so wie gewohnt von Gustavo Gusto eine extra dünne Pizza. Und genau da zeigen sie wieder so die Idee, naja, wir können auch immer mal wieder einen neuen Reiz setzen im Kühlregal, im Tiefkühlregal und das trotzdem mit passenden Punkten, weil Pizza machen passt super und trotzdem passt es auch sehr gut, dann so einen Nährboden wie diesen Kinofilm auch zu nutzen und gleichzeitig zu sagen, ja, wir machen mal wieder eine lustige Sonderedition, die uns eben auch mal wieder so ein bisschen Schub in die Marke gibt. Also hier eine weitere Kooperation von Gustavo Gusto, gehen so ein bisschen in diese True Foods Richtung, die ja auch mal wieder ihrer Marke einen neuen Reiz mit einer Kooperation geben. Und nebenbei muss man dazu sagen, wenn natürlich Sony und Ghostbusters mit dem Pizzahersteller zusammenarbeiten, zeigt das auch wieder, wie attraktiv und groß und wachstumsstark Gustavo Gusto ist. Also da eine ganz, ganz spannende Marke, die sich dort nach vorne bewegt hat. Ja, mit diesem Fundstück entlasse ich euch dann auch ins Wochenende und wünsche euch ein wunderbares Wochenende, einen guten Start in nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.